Blick in die andere Richtung. Und ich darf einen lieben Freund und Kollegen vorstellen, Architektdiplom-Ingenieur Ernst Reiner. Er ist seit vielen, vielen Jahren auf der Technischen Universität in Graz tätig, im Institut für Städtebau, beschäftigt sich mit nachhaltigem Bauen und ist einer der Akteure in Graz, die sich auch mit dem Thema Smart City beschäftigen und wie kommt man dazu, dass wir Siedlungen haben und Quartiere haben, die vielleicht diese Qualitäten, die wir haben, auch heute erreichen können, unter den heutigen Rahmenbedingungen. Bitte Ernst, um deinen Input. Achte ein bisschen auf die Zeit.
Ich höre mich nicht mehr.
Ja, und der. So, Entschuldigung.
Ja, ich glaube, ich kann schon beginnen, oder? Ja.
Aha. Gut. Entschuldigung. Machen wir es so. Sollte eigentlich jetzt anders funktionieren, aber wir machen es halt althergebracht. Bitte schön.
Zuerst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Also mir ist es eine große Ehre, vor allem nach Herrn Professor Ries hier sprechen zu dürfen vor Ihnen. Warum? Weil wir von Herrn Professor Ries in der Vorlesung, damals war es glaube ich malerische Perspektive, was Sie bei uns unterrichtet haben, auch der TU Graz, ja, da haben wir Teile davon, von der Siedlung in perspektivischen Übungen eigentlich erkunden können. Und ich kann nur eins sagen, also wir haben am Beginn von dem Studium natürlich sehr viel gelernt, weil wir nicht nur im Kammer gezeichnet haben, sondern wir sind natürlich rausgegangen. Und jene, die das überrissen haben, die rausgehen haben können und dann auch vor Ort dann gezeichnet haben, mit den Skizzen dann in die Übung gekommen sind, da hatten wir nie Probleme mit ihnen, sondern es war sehr, sehr interessant, weil sie waren sehr streng, muss man auch dazu sagen. Aber das Interessante war, dass wir dann ins Gespräch kamen mit ihnen und wir haben von ihnen etwas gelernt. Und zwar das, was Sie jetzt hier betont haben, was Sie hier vor sich finden, also von dieser Qualität, von dieser stadträumlichen Qualität, von dieser Siedlungsqualität, von diesen räumlichen Quartiersqualitäten, das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Schatz, was wir haben. Vor allem, was um nachhaltige Stadtentwicklung geht, das ist eigentlich das Fundament, das ist die Basis, wo wir überhaupt einmal weiterentwickeln können uns. Ja. Und das ist eigentlich auch das große Ziel, wo wir überhaupt hin müssen. Ja. Und das ist auch der Aspekt, wo wir am Institut für Städtebau versuchen, schon seit über ein paar Jahren, gemeinsam mit unserem Team, Sie sehen da unsere neue Professorin, Frau Professor de Gros, sie hat ja den Schwerpunkt öffentlicher Raum, Mobilität im öffentlichen Raum. Sie haben vielleicht von der Kollegin gehört, sie hat ein paar Projekte in Rotterdam, Amsterdam verwirklicht, auch im öffentlichen Raum mit dem Fokus auf urbane Mobilität, muss ich dazu betonen, weil da ein paar Diskussionen kamen, was ist jetzt die Mobilität mit dem PKW. Wir haben eine Definition auch entwickelt in den Diskussionen. Wir sind da international vernetzt in dem Sinne, weil wir gemerkt haben, wenn wir die Stadtplanung in Graz unterstützen wollen und müssen, ja, dann müssen wir vernetzt arbeiten. Das heißt, wir haben versucht, dass wir ein Netzwerk zu ein paar Städten aufbauen und darunter fällt Zürich, Basel, Freiburg im Breisgau. Dann waren wir mit Hamburg in Kontakt, mit der HafenCity Hamburg, mit den Professor Bruns-Berendijk, wo es um die nachhaltigen Entwicklungsstrategien im Bereich der Dichte, Innovation etc. geht, aber vor allem in dem skandinavischen Raum mit Kopenhagen, Malmö und Stockholm sind wir sehr in intensiven Erfahrungsaustausch und auch mit dem Büro GEL. GEL Architects ist für Ihnen vielleicht ein Begriff. Wir finden sehr viele Diskussionen, Publikationen, Präsentationen im Internet, wenn Sie da GEL Architects ein bisschen eingeben. Das ist eigentlich eine Forschungsgruppe, die mit der Stadt Kopenhagen über Jahrzehnte das, was Sie angeschnitten haben, Evaluierungen von Stadträumen getätigt haben für Kopenhagen. Also Kopenhagen hat sich, Sie wissen vielleicht, das über das will ich jetzt mit Ihnen danach sprechen und Ihnen auch zeigen, es haben sich Trends entwickelt, also es geht in Richtung Nachhaltigkeit, vor allem in Europa und im skandinavischen Bereich von den Städten, aber auch in Deutschland, wo Bürgerinnen und Bürger ihren Lebensraum neu gestalten wollen. Also die würde ich das einfach in die Hand nehmen. Ja, wir haben auch Beispiele in Wien, ich habe da ein bisschen was mitgebracht. Und da sehen wir von den Ergebnissen her, Sie finden die Bücher auch im Internet, das ist von GEL Architects, da geht es um den menschlichen Maßstab. Und das ist der Beginn, das ist nämlich der Kern. Und wenn Sie das nicht vorfinden, ja, dann tut es sich einfach schwer bei der ganzen sogenannten smarten Entwicklung. Es ist nicht der Fokus, dass wir Technologien integrieren in unseren Stadträumen, sondern dass wir auf die Bedürfnisse der Menschen zugehen. Und da finde ich das sehr, sehr spannend, was ihr da vorhabt, dass ihr eigentlich ein Projekt startet, ja, wo ihr habt einen riesen Schatz vor euch, eine räumliche Qualität, wo ihr weitergehen könnt, wo ihr weiterentwickeln könnt. Und ich hätte eine Bitte an euch, wenn ihr diese Richtung einschlagt, bitte ladet Herrn Professor Ries ein, weil ihr müsst es machen. Ja? Er weiß ganz genau Bescheid, was sind die räumlichen Qualitäten, warum, wo hat es begonnen. Ja? Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, nutzt es. Ja? Ist nur ein Tipp von mir.
Jetzt ganz kurz, entschuldigen Sie, Herr Reiner, dass ich Sie unterbreche. Können Sie das Bild zurückgeben?
Ja, natürlich.
Wer ist denn die Professorin?
Was glauben Sie?
Von den beiden.
Unsere Sekretärin wird immer mit der Professorin verwechselt.
Das ist Frau Professor De Roo.
Johann kennen Sie, oder? Johann Zancanella.
Ja, aber Zeitl braucht, das ist ja ein
Weiser. Das ist der Johann, ja.
Ein Weiser, Weiser.
Genau, ja, genau. Das ist der Kollege Dockenal, der sich ja in Richtung Computertechnologie am Institut spezialisiert hat. Und das ist eigentlich die junge Truppe, die sich da in den letzten Jahren entwickelt hat, weil wir mit der Stadt Graz intensiv kooperieren. Also wir sind auch dahinter von dieser nachhaltigen Entwicklung in Richtung Reininghaus, wo man vielleicht, sagen wir mal, 7% davon maximal umsetzt. Und wir versuchen auch ein bisschen so die Weichen zu legen, was heißt das mit Smart City etc. Ja, wir versuchen da einen Erfahrungsaustausch zu tätigen. Und deswegen ist das Institut ein bisschen angewachsen auch, weil wir im Bereich der angewandten Forschung tätig sind in den letzten Jahren. Ja. Und unser Fokus soll in Zukunft eigentlich auch die Evaluierung von Stadtquartieren in sich zielen. Das ist unser großes Ziel.
Darf ich noch eine Sache?
Gerne.
Ganz kurz.
Ja.
Ich habe irgendwo in der Zeitung gelesen, dass die Frau Professor sich über das Wassernetz der Stadt.
Ja.
Sie wissen, dass das mein Diplom war.
Ich weiß. Ja? Ich habe ihr auch empfohlen, dass sie sich kontaktiert.
Genau.
Das ist ihr Masterarbeit, ihr Diplomarbeit. Wir müssen sonst so dann auch reden. Also auch ich werde es nutzen. Ja. Okay, ich sehe das, glaube ich, heute überhaupt als Beginn, oder? Ich kenne dich ja. Okay, gut. Was sind meine Inhalte von dem Vortrag? Ich möchte Ihnen, aber bitte verzeihen Sie mir das. Also ich gehe nicht so in die schöne Detailschärfe, wie Herr Professor Ries das gemacht hat. Ich versuche Ihnen einfach ein bisschen so Ideen und Trends zu zeigen, die was so einfach passieren in Europa und wo wir als Architekt und Stadtforscher entdecken, dass da was passiert. Sie schütteln den Kopf. Wir können dann auch dann reden drüber. Dann Grundprinzipien, möchte ich dann ganz kurz mit 2-3 Folien wieder Ihnen das mitzugeben. Was sind diese Grundprinzipien? Herr Professor Ries hat das ja ausführlich auch mitgeteilt. Dann gehen wir dazu. Ich möchte vielleicht 1-2 Beispiele aus der Schweiz zeigen. Das Überraschende ist eigentlich, dass die Schweiz, obwohl es einen sehr in der Gesellschaft in der Schweiz in den letzten 30, 40 Jahren einen sehr, sehr großen Fokus gab in Richtung Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Gesellschaft. Es gibt eine soziale Renaissance in den Städten vor allem und eine große Wiederkehr. Also bei uns ist das vielleicht ein bisschen jetzt überraschend, dass ich das jetzt Ihnen gerade sage, eine riesige Renaissance der sozialen Infrastrukturen in den Städten. Auch die Sozialdemokraten in der Schweiz haben das erkannt und versuchen das auch mehr zu pushen. Das ist für uns komplett neu. Wir sehen das aber schon seit längerem in skandinavischen Ländern, wo dieses gemeinschaftliche Gestalten der Gesellschaft in den Mittelpunkt steht. Ja. Also das steht nicht einfach so nebenbei, das ist ein Mittelpunktsthema. Ja.
Nein, darf ich Sie noch unterbrechen?
Gerne.
Das ist echt gut, wenn man
schon nachdenkt. Bitte, wir machen da einen Workshop und nicht einfach nur...
Ja, genau das, was ich vergessen habe, weil Sie gerade die soziale Infrastruktur ansprechen. Ein Thema, das aus Skandinavien auch kommt, ich weiß nicht, ob erst in der erste war, ist ja jeweils im Quartier die Quartiershütte. Und das haben dann die jungen Dänen aufgegriffen, Wandkunsten und so weiter.
Ja, genau.
Und ich habe es natürlich mit heruntergeschleppt. Ja?
Okay.
Und beobachte auch, wie das funktioniert oder nicht funktioniert oder anders funktioniert.
Ja.
Nicht? Das wäre natürlich genau der Kristallisationspunkt, wo man zusammenkommt und sagt, ich habe es ja auch meinen Vorteil von Graz von Stockholm öfter südlich in Köge von Kopenhagen Station gemacht und ich wusste, wenn ich dort Station mache, dann darf ich in dieser Gemeinschaftshütte übernachten. Dort war auch ein
Fahrradwerkstatt,
dann waren die Partyräume. Ich habe sehr am Anfang Tingoden 1 erlebt, wie die älteren Damen, pensionierte Krankenschwestern, die ganz Jungen, sich dort getroffen haben, gegrillt haben, so bin ich auch dort hineingekommen, nicht? Und konnte dann ein paar Mal auf dieser langen Strecke, und ich bin bis zum Mann durchgefahren, dann übernachtet und dann den Rest hinauf. Das hat funktioniert. Ich weiß nicht, wie es heute ausschaut. Ich weiß nur am Tannhof, sind die Hütten heute Abstellmöglichkeit für die Topfpflanzen im Winter. Die Gartenmöbel sind drinnen, die nicht gebraucht werden. Restliche oder überflüssige Möbelstücke, ein paar Räder. Und nur in einem Quartier, Hof 4, betreiben Kinder dort eine Wirtschaft. Also und im Hof 4 am Tarnhof gibt es ein reges Gemeinschaftsleben. Die anderen, muss ich sagen, zu meinem Bedauern, und ich bin auch nicht beteiligt, muss ich sagen, im 5er Hof ist nichts.
Ja.
Ich komme deshalb darauf, weil die steirische Wohnbauförderung im Augenblick alles gestrichen
hat. Ja. Sie haben vollkommen.
Wenn ich das vergleiche, ich habe es gestern zum Herrn Landesrat gesagt, dass er auch für Kultur zuständig ist. Kein steirisches Wohnbauprojekt hätte in Wien den Grundstücksbeirat passiert.
Stimmt.
Mit dieser Ausrüstung.
Nein, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass Sie das betonen, ja, Herr Ries, weil Sie sind schon ungeduldig, Sie sagen, dass wir weitermachen, aber ich finde der Meinung, genau um das geht es. Ja, Sie wollen ja Ihr Lebensumfeld gestalten. Ja, es gibt einfach Personen unter Ihnen, die wollen eine Gestaltung, die wollen eine Belebung ihres Wohnumfeldes, und wir müssen das zulassen, das ist, müssen wir ermöglichen. Das ist ein demokratisches Grundprinzip in der Stadtentwicklung. Ja. Und was wir aber nicht haben in Österreich ist, was Sie angeschnitten haben, Herr Ries, wir haben in Wirklichkeit, fehlen uns die Instrumente, die Finanzierungsinstrumente. Ich werde Ihnen ein bisschen einen Überblick auch geben, was in der Schweiz funktioniert. Entschuldigung, Ihre Frage dann.
Ja. Mit der Finanzierung wollte ich es auch.
Ja, nur, genau, ich bringe Ihnen aber ein Beispiel. Nur, wir haben trotzdem, wir haben einen Rahmen, wo wir was tun können. Ich werde Ihnen dann auch Beispiele in Österreich zeigen, wo einfach, es ist ein Beginn da und Sie können relativ viel machen, und Sie haben, was Sie noch einen Schatz haben in Ihrer Siedlung, Sie haben einen Experten, der diese Transformationsprozesse in der Stadt Graz schon länger, über Jahrzehnte eigentlich auch mitbetreut hat. In der Graz Energieagentur war Gerhard ja zuständig für diese Transformationsprozesse in Erneuerung, aber immer mit dem Hintergedanken, auch, und ich weiß, dass das ein Anliegen von dir ist, auch ist im Bereich der Stadtentwicklung, diese Qualität auch mitzutragen. Also Sie haben da viele, viele Möglichkeiten, und ich bin der Meinung, wenn da was entsteht, ja, dann könnten wir etwas da vielleicht entwickeln, ja, oder könnte was entstehen in ihren Gemeinschaft, was vielleicht ein bisschen zukunftsweisend ist für unseren Wohnbau in der Steiermark. Und das, ehrlich gesagt, in Wirklichkeit geht es zurzeit um Zahlen, ja, um Zahlen von wie viel Wohnungen errichten wir, wie groß ist die Wohnung. Es heißt schon, eine Smart-Wohnung hat nur eine Größe von 40 Quadratmeter, das ist vollkommen ein Nonsens, ja. Also 40, 50, 60 Quadratmeter maximal. Also wir haben da Riesenprobleme bei den zukünftigen Entwicklungen. Wir machen da jetzt eigentlich schon die größten Problemzonen, die wir sehen. Und das Interessante ist, dass wir von den skandinavischen und auch von den Schweizer Städten lernen können. Und ich möchte Ihnen ein bisschen ein Beispiel zeigen. Und zum Schluss möchte ich Sie ein bisschen motivieren. Das ist der letzte Punkt. Das ist jetzt ein bisschen ein Begriff, der aus dem amerikanischen Bereich kommt, wo wirklich Städte Riesenprobleme haben im urbanen Bereich, wo er über kleine Schritte, über taktische Schritte Stadtplanung macht, ja, Tactical Urbanism. Also wir sehen es ein bisschen so in den Medien, aber niemand spricht dahinter, was eigentlich damit gemeint ist. Also da fangen auch die Stadtplanungsämter an, mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort wirklich die öffentlichen Räume neu zu besetzen, temporär auszuprobieren. Und das ist auch ein Schwerpunkt, den wir in Zukunft in Graz auch tätigen wollen mit unserem Institut. Ich möchte Ihnen da ein paar Beispiele zeigen. Fangen wir vielleicht einmal an. Was sind so urbane Trends? Urbane Trends, da zeichnet man sich darum aus, dass zum Beispiel, wenn in einer Stadt so circa 15-20% der Bevölkerung anfangen, gewisse Systeme auszutesten. Ja, das sind eigentlich, die Menschen reagieren, sie haben einen Bedarf, sie müssen einfach arbeiten und sie müssen was mehr oder weniger reagieren. Und einer der großen Trends, Sie wissen vielleicht, das ist zum Beispiel ein Beispiel, das, was wir in Kopenhagen entdeckt haben, das ist das Green Lab von Kopenhagen. Sie sehen das, das hat die Stadtplanung und die Universität von Kopenhagen initiiert. Das ist eine mobile Einheit im städtischen Raum, wo Bürgerinnen und Bürger lernen, damit umzugehen, städtische Gärten, Grünraumpflege. Ja. Aber das heißt, Sie sehen dort, das ist sehr, sehr, sehr rudimentär aufgebaut. Das ist ein Tipi vor Ort, damit man vor allem auch, Sie sehen dort, ist dort, wir waren da gerade bei einer Exkursion mit Smart City Experten in Österreich unterwegs, und da sehen Sie, dass da kleine Schulklasse vor Ort ist, und da sind Kollegen, Experten aus der Grünraumabteilung, und es wird diskutiert, wie kann man zum Beispiel so Gestaltung angehen in einem Quartier. Ja? Und da lernt man spricht über das. Also das heißt, man schafft einen öffentlichen Rahmen. Ja? Und man sagt ja jetzt im internationalen Kontext, dass Grün zurückkommt in die Städte. Warum? Und natürlich aufgrund des Klimawandels, weil wir auch aufgrund der Hochtechnologisierung in der Gesellschaft wieder den Drang dazu haben, zu den Grünraum. Und jetzt denken Sie mal nach. Ein Bauern klagt über den Wald, ja, den Sie haben. Das ist ein Riesenschatz, wo viele Menschen, ja, in Europa eigentlich das gerne hätten. Das ist eine Freiraumqualität, das muss man weiter pflegen und weiterführen, meiner Meinung nach. Dieser Trend, ja, ist auch in den Medien irgendwie angekommen. Sie kennen vielleicht diesen Freiraumpark in New York. Ja. Nur, das ist nur ein Teil. Das ist ein Teil dieser Initiative, wo man versucht, wirklich die Klimaresilienz der öffentlichen Räume in New York zu gestalten. Da haben wir ein paar Künstler haben das erkannt und haben auch ein ehemaliges Infrastrukturelement, das ist also Hochbahn, als öffentlichen Park zu gestalten. Und wissen Sie, was das Ergebnis war? Denn man hat dann eine Evaluierung gemacht, so wie Sie auch betont haben. Zuerst hat man mal das Projekt gestartet, dann hat man evaluiert und man hat ganz einfach evaluiert. Eine Strategie, zum Beispiel ein Indikator, man spricht eine Messgröße ist, zum Beispiel in Stadtgebieten, was ist der Preis der Wohnung davor und danach oder des Büros, ja, in diesem umliegenden Gebiet. Und was war das Ergebnis, was glauben Sie? Genau, das Dreifache vom Preis, ja, ist da rausgekommen. Ja. Also Sie sehen schon, der Freiraum ist ein wichtiges Element eigentlich auch. Und was wir auch sehen, ist, dass der Freiraum nicht nur die Qualität und auch den Wert steigert, sondern dass es auch, Sie sehen da auch, dem Prinzip der Integration dient. Ja. Öffentliche Räume sind unsere demokratische Basis des Raumes in den Städten, wo wir Integration tätigen können. Und das hat man zum Beispiel in Berlin, Sie haben vielleicht gehört von dem Prinzessinnengarten, das ist die Idee, eigentlich auch von einer Gesellschaftsgruppe in einem Quartier, wo man versucht hat, diesen Garten aber nicht nur als Anbaugebiet für Gemüse etc. zu nutzen, sondern als Integrationsraum. Das heißt, man ladet da in letzter Zeit auch sehr viel Flüchtlinge ein, um gemeinschaftlich zu garten. Das heißt, diese interkulturellen Garten. Und Sie sehen da, dass es da auch Plattformen gibt. Sie lachen vielleicht drüber. Das Interessante ist, dass das junge Leute einfach machen. Die warten nicht mehr drauf. Ja. Also das ist etwas, wir haben diesen, das sagt man, einen Trend dazu. Das passiert, ja. Diese Garteninitiativen sind in Deutschland miteinander vernetzt. Ja. Es gibt auch schon Fachtagungen, ja, wo man über das spricht. Ja. Wie kann man den öffentlichen Raum noch besser gestalten? Was können wir daraus lernen? Ja. Sie sehen schon, dass diese Netzwerke plötzlich existieren werden. Und das kommt auf uns zu. Ich möchte Ihnen das nur als Beispiel zeigen. Und ich weiß nicht, können Sie vielleicht das erkennen? Das Pfeilchen da? Also Guerilla Gardening, sagt man das international. Wo steht das? Haben Sie das gesehen? In der Herrengasse, genau. Und auf diesem Homepage-Seite von Guerilla Gardening finden Sie auch Beispiele in Graz. Also wir haben auch Protestgruppen in Graz, vor allem sind Studenten, ja, die sensibel durch die Stadt gehen und eigentlich über diese Fotos zeigen wollen, wir können mehr. Ja, das ist einfach dieser Hinweis. Ja. Graz kann mehr in diesem Bereich. Das ist der Meinung von den Kollegen. So, und jetzt werden Sie sagen, okay, das sind alles grüne Utopien etc. Ja. Nur, Sie müssen wissen, die Klimaanpassung ist eine riesen Herausforderung, die auf uns zukommt. Ja. Sie wissen, 2 Grad, das haben wir jetzt politisch unterschrieben. Wo gehen wir hin? Laut Klimaforschung, laut Professor Kolb hat das letzte Mal schon betont bei ihrer letzten Vorlesung auf der BOKU. Man soll nicht Klimawandel reden, wir gehen in Klimakrise. Ja. Wo sind wir unterwegs? Das glauben Sie. Wie viel Grad ist tatsächlich der Klimawärmung? Wo sind wir unterwegs? 4 Grad. 4 Grad, das ist Tatsache. Und natürlich sind Städte wie Kopenhagen, die auf einem Boden stehen, wo Granit, ja, mehr oder weniger das Fundament ist von der ganzen Stadt, extrem betroffen von den Meerniederschlagsmengen. Natürlich, wir haben mehr Wasser in der Atmosphäre. Und Kopenhagen geht folgendermaßen vor, hat eine Klimaanpassungsstrategie entwickelt, das heißt, die Grünräume spielen eine extreme Rolle, wie in Hamburg. Das grüne Netz spielt eine extreme Rolle, der öffentliche Raum spielt eine extreme Rolle. Und wie schafft man das? Indem man entsiegelte Flächen schafft. Und da geht es so weit, dass Kopenhagen das ganze Mobilitätssystem integriert umbaut. Ja, Straßen werden rückgebaut, um Fahrradverbindungen zu schaffen, um auch Grün zu integrieren und Versickerungsflächen zu schaffen. Ja. Und bei einigen Straßenzügen, das sind Beispiele, die ich von der Stadtbahn in Kopenhagen mitnehmen konnte, das wird realisiert. Das sind keine theoretischen Ansätze, das wird jetzt praktisch umgesetzt. Und der große Faktor ist auch, dass man das nicht als Infrastrukturplanungselement macht, einfach damit man Hochwasserschutz oder was hat, sondern das sollen auch Aufenthaltsräume und Freibereiche mit großer landschaftlicher und urbaner Qualität auch sein. Ja, das ist ein großes Ziel und das verfolgt man da wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und beim letzten Hochwasser in Kopenhagen hat das schon Früchte getragen, muss man dazu sagen. Wo, was haben wir noch für einen Trend? Wir haben, das ist vielleicht urbane Energieraumplanung, sollte ich vielleicht rausnehmen. Das ist generell das ist der Trend bei, bei der Systembetrachtung. Bis jetzt haben viele Techniker, muss ich mal schauen, das geht, viele Techniker geschlossene Systeme gerechnet. Wir haben in Systemen gedacht, der funktionalen Systemen, ja, in der Diskussion. Jetzt gehen wir aufgrund dessen, dass wir mehr oder weniger systematische Systeme denken müssen, in vernetzten Strukturen sind wir da unterwegs. Das heißt, gutes Beispiel, Mobilität allein ist nicht Mobilität, es geht um Integration mit Grünräumen und öffentlichen Raum, das, was ich vorher betont habe. Ja? Gut, was ist noch ein Trend? Ein Trend ist, dass die Menschen erkennen, dass wir mit den Ressourcen eigentlich haushalten müssen. Sie wissen vielleicht, es gab vor 2 Jahren eine Publikation Zeitschrift Le Mans, vielleicht der Blick der Welt, sagt Ihnen etwas, ja? Da gab es eine große Publikation, das ist mehr oder weniger, interpretieren die auch immer wieder die Klimaschutzberichte der UNO. Ja? Und dieser Klimaschutzbericht, was da publiziert wurde, war ein Ergebnis, weniger wird mehr. Ja? Das heißt, wir haben ein riesen Artensterben, wir haben ein riesen Ressourcenproblem in der Gesellschaft generell. Ja? Und es ist auch so, dass die Menschen reagieren einfach, und das möchte ich Ihnen zeigen. Das ist zum Beispiel, wir haben vielleicht davon gehört, von Essensteilen, ja? Was entsteht, das sind auch Netzwerke in Deutschland. Und das ist ganz einfach. Was ist damit gemeint? Ja, das ist mehr oder weniger eine Spin-off-Idee von Universitäten, ja, wo mehr oder weniger Studenten auf die Idee kamen, einfach über Internetplattformen anzubieten, wenn jemand jetzt zum Beispiel auf einen Urlaub fährt oder auf irgendeinen Auslandsaufenthalt, wenn er noch was im Kühlschrank hat, gibt er das in einen gemeinschaftlichen Kühlschrank, ja, und das wird einfach gratis angeboten. Ja. Und was ist das Interessante an dem Ganzen? Dass diese Elemente und diese Plattformen auch übernommen werden in Stadtentwicklungen. Wir haben das in Helsinki, ja, wo man in diesen Gemeinschaftsräumen auch diese Foodsharing-Netzwerke anbietet und Teilhabenetzwerke. Ja?
Ja, Rainer, ja? Brauchen Sie eine kurze Pause dafür?
Ja, gerne.
Ja? Sind Sie sicher, dass die Finnen die Türkei sind? Ich habe ja mit allen studiert und gearbeitet. Also ich kann mir gar nicht vorstellen.
Ich glaube es auch nicht ganz genau, ja. Ich habe mit einem finnischen Kollegen
Eishockey gespielt. Wenn Sie ein bisschen getrunken haben, schon.
Nicht? Ja, ja, das ist nicht
gerade. Aber da hören Sie meistens nicht auf.
Also ich würde dann eher auf die Sizilianer tippen, ja. Also, aber gut.
Ich glaube, es sind die Dänen.
Ja, die Dänen sind, da haben Sie auch recht, ja. Die Dänen sind ganz, wirklich spannend. Warum? Auch aufgrund dessen, dass es die Situation ist, dass es erst einmal ein Inselvolk ist, ja. Dann, dass es das Thema der Nachhaltigkeit schon sehr lange greift, weil die hatten schon mehrere Probleme mit der Bewirtschaftung der Landwirtschaft. Da ist dieses nachhaltige Denken sehr, sehr weit gegriffen. Aber was wir schon lernen können von den skandinavischen Ländern ist, dieses Bekenntnis zur Gemeinschaft, zur sozialen Infrastruktur, zum Wohnbau, zum Städtebau, zum öffentlichen Raum. Ja. Und
zur
auch
Planung.
Zur Planung. Und was wir noch müssen, ich möchte dann noch ergänzen, dass die Planung nicht einfach gesehen wird, nur die Errichtung, ja, sondern die Vorbereitung, die Programmierung, die Errichtungsphase und die Evaluierungsphase. Ja. Das heißt, die Gesamtentwicklung und auch dann die Weiterentwicklung von einem Quartier. Ja. Gut, was für uns aber zum Beispiel interessant ist, weil vielleicht Sie haben geschmunzelt, das gibt es vielleicht nur in Deutschland, ja. Stimmt nicht. Ja. Wir haben in Deutschland und in Österreich, wir haben auch diese Plattformen, die entstehen auch. Sie sehen dort zum Beispiel Nachhaltig Graz, es gibt auch, wir haben auch ein Verteiler-Netzwerk in Graz. Ja. Es gibt viele, viele, also wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, ist man überrascht. Ja. Wir haben viele Aktivbürger, die eigentlich auf der Suche sind nach Standorten, sage ich ganz offen. Ja? Was ist das damit gemeint? Zum Beispiel in einem Gemeinschaftsraum steht der Kühlschrank, ganz einfach. Ja? Dieser Kühlschrank wird aber gelistet. Ja? Sie haben zum Beispiel einen Zugang zur Webplattform, geben rein, was wird da jetzt abgegeben. Ja? Natürlich wird das gratis weitergegeben, ja? Für jeden, ja, der sich da anmeldet. Und das Interessante ist auch, dass mehr oder weniger das dann offen zugänglich ist. Sie sehen schon, das Prinzip des Teilens und einfach des nachhaltigen Lebens hat Auswirkungen. Das führt natürlich auch dazu, dass die Wirtschaft dieses Prinzip erkannt hat. Ja, das ist immer so, dass die Wirtschaft eigentlich nicht der Erfinder manchmal ist bei vielen Innovationen, sondern im Gegenteil, erkennt diese Sharing Economy deswegen, weil einfach die Ressourcen gehen uns aus. Und es geht auch dazu, dass wir neue Infrastrukturen anbieten. Vielleicht kennen Sie das Airbnb etc. Ich habe das sogar rausgenommen. Das sind so Beispiele. Ja, das kennen Sie sicher aus dem Internet auch. Wir haben in Graz ein Projekt gestartet, als Spin-off-Projekt von dem Smart City-Projekt. Das war ursprünglich die Idee,
Und das ist für etwas, was wir mitgenommen haben, zum Beispiel aus Kopenhagen, ja, wo Kopenhagen immer versucht, ja, vor allem diese Sharing-Infrastrukturen nicht einfach auf dem Markt zuzulassen. Das heißt, dass es nicht einfach zum Beispiel Airbnb oder irgendeine Firma macht, ja, sondern dass es die stadtnahen Infrastrukturbetriebe machen. Warum? Weil das ein kulturelles Gut ist. Ja, so wie zum Beispiel ein Holding, wir kritisieren, dass das nicht funktioniert, etc. Sonst, ja, stimmt alles, es funktioniert nicht immer, 100% gibt es nicht. Ja? Aber das Interessante ist, wir müssen auch aufpassen, dass diese Infrastrukturanbieter neue Angebote schaffen. Und das war die Idee von den Teamknoten. Da geht es darum, dass man mehr oder weniger mehrere Mobilitätsformen anbietet, damit man überhaupt autofrei leben kann, auch in gewissen Zonen. Ja? Damit man nicht angewiesen ist auf den Besitz eines Autos. Und da sind wir jetzt bei einer Kernaussage von unseren Smart City Publikationen, die wir in Graz getätigt haben. Das ist natürlich nicht überall noch angekommen. Wir haben es auch noch nicht weitergetragen. Die Idee ist Trendumkehr bei der Mobilität. Ja? Und bei der Mobilität, Trendumkehr, das ist ein Ausschnitt von unseren Anforderungen. Die urbane Mobilität muss eigentlich so funktionieren im Hinblick der Nachhaltigkeit und der Zukunftsfähigkeit. Erster Stelle ist Fußgängerfreundlichkeit, Fahrradfreundlichkeit, dann der öffentliche Verkehr. Dann haben wir diese Sharing-Infrastrukturen, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Den Teamknoten kennt vielleicht eh ein paar Kollegen. Und zum Schluss ist der mobilisierte Bereich. Und es gibt auch schon Aussagen von Stockholm bei der Smart City Gruppe. Die haben auch den Fokus der nachhaltigen Entwicklung. Wenn der Besitz des PKWs erforderlich ist in einem Quartier, dann sind wir gescheitert, ist schon die Aussage von Stockholmer Seite. Und das ist interessant. Ja? Das heißt, Sie wissen schon, was kann man, wenn man will, für Ziele verfolgen. Und Sie sehen, dass dann auch möglich ist, wenn wir davon reden, das sind zum Beispiel Projekte von Jan Gehl, wir haben einen öffentlichen Raum. Sie wissen, wir nutzen diesen öffentlichen Raum hauptsächlich zurzeit von den Straßenräumen, die haben wir total verloren in vielen Städten, eigentlich halt nur als Bewegungsraum fürs Auto. Ja, aber in Wirklichkeit haben wir den Straßenraum mit dem Gebäude mit, was Sie ja vorher auch betont haben, ja, das ist der Lebensraum. Ja, das ist auch der Lebensraum, das gehört zum Gebäude dazu. Wir können das aber nur rückgewinnen, wenn wir die Mobilitätsverhalten verändern können. Ja, und da brauchen wir diese Infrastrukturen dazu, diese Sharing-Infrastrukturen. Was haben wir noch, wo wir überhaupt noch nicht wissen, wo es hingehen wird, ja, wo wir leider aufgrund von diesen autonomen Systemen, Sie wissen, dass das getestet wird und ich kann nur etwas mitteilen, dass in Kalifornien, ja, da ein extremer Druck ist auf die Städte, dass es Korridore in Zukunft gibt, wo selbstfahrende Systeme eigentlich agieren im öffentlichen Raum. Also man weiß noch nicht genau, in was für Richtung es geht. Und dieser Trend kommt auch auf uns zu. Das sind diese neuen Technologien, die auf uns kommen werden. Das wird uns natürlich in Graz nicht so in dem Sinne betreffen, aber ich möchte das nur mitgeben. Genauso ist es so, dass Sie zum Beispiel sehen, diese Digitalisierung, vor ein paar Jahrzehnten haben wir noch geschmunzelt, oder? Über Raumschiff Enterprise, ja? Über das System, dass es neue Produktionsmethoden gibt. Ja, da gibt es ja diesen Replikator, wo mehr oder weniger nur die Information zu dem Produkt gespeichert ist und aus dem raus entsteht dann das Produkt. Ja? Nur, Sie wissen, 3D-Drucker ist eigentlich das gleiche System. Ja? Das heißt, das sind Zukunftstechnologien, die auf uns wirklich zukommen. Ja? Das ist ein Trend, den werden wir gar nicht mehr aufhalten können. Und das führt natürlich dann zum Wandel, mehr oder weniger zur Produktion. Und es wird auch Produktion in den Städten wieder zurückkommen, aber nicht mehr mit dieser Emissionssituation, die wir jetzt vorfinden. Und Sie werden sagen, was hat das mit Stadtentwicklung zu tun? Sehr viel. Wir wissen, wir gehen in Richtung der Informationsgesellschaft. Und jetzt komme ich wieder darauf zurück. Wir müssen Infrastrukturen anbieten, ja, als Städte oder als Gemeinden oder als Kommunen. Und da ist es so, dass zum Beispiel Barcelona hat sich ja bekannt dazu als Design-Metropole in Europa und Barcelona versucht Folgendes, versucht in Stadtquartieren, Sie sehen da, mehr oder weniger solche Fab Labs, ich weiß nicht, wie sind denn das ein Begriff, Fabrikationslabore, sind entstanden mit der Idee, also das MIT, im Massachusetts Institute for Technology, hat ja hochkarätige Designer, Entwickler ausgebildet. Und da hat der zuständige Professor auch in einer Evaluierung, nach 5 Jahren, nachdem er die Leute ausgebildet hat, hat er die Leute mal gefragt, was ist los, warum schafft ihr den Sprung nicht in die Privatwirtschaft? Ja? Warum seid ihr nur in großen Firmen? Ja? Und dann haben die Kollegen zu ihm gesagt, ja, wie denn? Ja, wir können uns an 3D-Drucker, an 3D-Fräse etc., wir können uns das nicht leisten. Ja? Das ist zu teuer. Wie kann man da als junger, innovativer Mensch, ja, einen Innovationsschub machen. Wie kann man da Firma gründen? Das geht nicht. Und dann gab es die Idee dieser Fabrikationslabore. Ja, das sind öffentlich zugängliche Labore, wo diese Infrastrukturen angeboten werden, 3D-Drucker etc. Und diese Idee greift jetzt um sich. Es gibt auch ein internationales Netzwerk und in Barcelona hat man dieses Projektidee gestartet, wo die Stadt selbst versucht, in einzelnen Quartieren diese Infrastrukturen anzubieten. Das heißt, sie sind öffentlich zugänglich 24 Stunden. Ja?
kann man das einfach mieten und nutzen als Dienstleister in Informationsknoten.
Ernst, Zeit.
Okay, ich gehe schnell durch. Das führt dazu, dass es dann das zweite Projekt gibt. Das sind die einzelnen Situationen. Sie sehen, das ist jetzt der herkömmliche Stadtraum. Und dazu, an diesem Knoten, versucht man jetzt den nächsten Schritt sogar machen, dass man die ganze Mobilität verändert. Man nennt den in Barcelona, testet man gerade 9 so Superblock-Situationen, wo man den öffentlichen Raum zurückgewinnen will für den Fußgänger-Fahrradverkehr und wo man an den Eckpunkten diese Infrastrukturknoten, was ich vorher betont habe, diese FabLabs auch integriert. Ja, und wo man ein ganzes City-Logistik-System umdenkt, weil wir wissen ja, wir haben jetzt extrem viel Zulieferung, auch über Amazon etc. Gut, das sind ein paar Literaturtipps, die ich Ihnen mitgeben möchte. Das sind die Grundprinzipien der nachhaltigen Entwicklung. Und das ist etwas, das sind 2 Publikationen, da geht es um diese Teilhabegesellschaft, die einfach aufkommt. Das ist ein Trend. Ja? Das ist jetzt vor allem bei der jungen Bevölkerung also ein großer Trend, weil die Ressourcenknappheit da ist. Und das ist ein Buch, das möchte ich Ihnen auch empfehlen. Da geht es darum, das ist ein israelischer Zukunftsforscher, der zurzeit Technologieforschung betreibt, kommt vom MIT auch, wo es darum geht, welche Zukunftstechnologien werden entwickelt und was könnten die eventuell in der Gesellschaft auslösen. Ich möchte Ihnen das nur einfach mitgeben, wenn Sie sich dafür interessieren. Es ist wichtig, weil wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Vor allem bei den Infrastrukturen, bei den Städten wird es auf uns, kommt das jetzt schon auf uns zu. Ich gebe Ihnen die Präsentation dann eben mit. So, wir kommen zu den Grundprinzipien für nachhaltige Entwicklung. Großer und erster Stelle steht der öffentliche Raum. Wir können etwas lernen von den Evaluierungen aus Kopenhagen, ja, von Jan Gehl und von der Stadtplanung. An erster Stelle sind die Menschen. Wir gehen, der beste und wichtigste Indikator in der Stadtentwicklung ist, sind Menschen im öffentlichen Raum anwesend, wird er genutzt oder nicht? Das ist einmal eine Kernfrage. Und da ist das Ziel, das Leben ist. Das heißt, ich gehe zum Menschen, ich gehe immer dahin, wo ein Mensch ist. Dann kommt der öffentliche Raum und zum Schluss kommt dann mehr oder weniger die Gebrauchsstruktur. Ja, die ergibt das ganze Bild. Das haben wir von den Evaluierern gelernt. Das sind jetzt nur ein Ausblick. Wir haben auch versucht, in Graz da Grundprinzipien zur nachhaltigen, smarten Stadtentwicklung zu definieren mit einer interdisziplinären Gruppe. Da war Gerhard auch dabei, eine Projektgruppe. Und das Interessante ist ja, dass der Kollege Hans Schnitzer mehr oder weniger mit uns versucht hat, auf einer Seite sogenannte Lows und Highs zu definieren. Also was sind zum Beispiel kurze Wege, statt der kurzen Wege, was wir heute auch gelernt haben, Erreichbarkeit der Quartiersentwicklung. Dann zum Beispiel, was sind die höchste Lebensqualität, sollte ein Quartier haben etc. Das gebe ich Ihnen dann weiter mit, wenn wir nicht so viel Zeit haben. Das sind wiederum ein paar Tipps. Sie sehen, da bei Smart City, diese Entwicklung, die jetzt auf mehr oder weniger auf den Städten auch eintrifft, ist deswegen so getrieben von der Wirtschaft. Die Wirtschaft interessiert daran, dass Technologien mehr oder weniger implementiert werden in den Städten. Warum? Weil das natürlich der Markt der Zukunft ist, weil viel mehr Menschen in den Städten leben. Ja? Und dazu ist es aber ganz, ganz wichtig, dass wir zuerst uns überlegen, was sind die Grundprinzipien des nachhaltigen Städtebaus. Ja? Und da müssen wir von Städten lernen, diese Evaluierungen tätigen in Europa. Und das versuchen wir gerade in Graz, dass wir den Kollegen das weitergeben. Und da kann ich Ihnen wirklich empfehlen, dass es meiner Meinung nach auch diese 2 Bücher sind, das ist mehr oder weniger die Bibel für den Studenten. Ja, da lernen sie wirklich, das sind die Forschungsergebnisse von Jan Gehl und von den Teams und auch von der Stadtplanung in Kopenhagen, wo man wirklich nachlesen kann, was Sie vorher betont haben, Herr Wies. Ja? Diese Maßstäblichkeit ja, des öffentlichen Raumes, das ist da drinnen bestätigt. Das stimmt, das funktioniert und das ist evaluiert worden. Ja. Und das ist aber etwas, was der Grundbedürfnisse der Menschen da ist. Ja. Wir können das auch für uns transferieren. Aber wie können wir diese Schritte einleiten? Da gibt es eben so Strategien von Städten, die in diese Richtung gehen wollen, wo man einfach was ausprobiert. Ja. Wo man sagt, okay, man startet ein Projekt, ja. Man probiert was aus. Aber es heißt auch so, weil Sie früher geschmunzelt haben, dass vieles nicht funktioniert. Ja, es kann ja was nicht funktionieren im Leben, ja, aber man testet was aus und lernt daraus und macht den nächsten Schritt. Ja. Das Wichtige ist, dass man überhaupt einen Prozess macht und dass man sich mutig in die Richtung entwickelt und sagt, wir probieren was gemeinschaftlich aus. Das ist übrigens das Grundprinzip der Städte. Gibt es Beispiele? Ich brauche ein bisschen mehr. Es gibt Beispiele. Wir haben interessanterweise, und das möchte ich Ihnen heute mitgeben, Beispiele vor allem, also ich bin da sehr, sehr interessiert dran, Beispiel aus Zürich. Und Zürich hat seit über 15 Jahren die Problematik, dass die Stadt im Wandel ist, ehemalige Industriestandorte, und dass man versucht, diese nachhaltige Entwicklung in sogenannten Pilotquartieren zu definieren, aber auch, Sie haben das schon betont, mit einer extrem hohen Dichte auch, städtische Dichte, dieses Areal, das ist ja ehemaliges, Sie kennen vielleicht die Michelle Hunziker, oder? Das ist ein Begriff. Das ist das Grundstück von ihrer Familie und das wurde an die Stadt Zürich geschenkt, ja. Allerdings ist in Zürich, und da haben Sie recht, was Sie für das betont haben, wir haben ganz andere Rahmenbedingungen, aber das heißt nichts. Ja? Wir haben diese Rahmenbedingungen sind von uns. Ja?
wir in Mitteleuropa haben das Prinzip der Genossenschaften, ja, das Prinzip der regionalen Banken, Raiffeisenbank, Sparkasse etc., das wurde hier gegründet, ja, in Mitteleuropa. Ja. Nur in den einzelnen Ländern greift man anders vor sich und diese Strategien hat man zum Beispiel in Zürich wieder entdeckt, ja, dieses Genossenschaftsprinzip, man lässt den Menschen mehr Raum, mehr Gestaltungsraum. Das bedeutet, dass man so ein Projektgebiet so startet, dass man überhaupt einen Diskussionsprozess einmal startet. Sie sehen, dass das ein sehr langer Prozessablauf ist, wenn man das Projektgebiet entwickelt. Und man versucht sogar beim Start dieser Idee, ja, die Bürger einzuladen, ja, und zu diskutieren, was soll da mehr oder weniger passieren. Man hat da definiert, dass man sogenannte Echoräume, das ist vielleicht kein Begriff noch, oder? Also in der Schweiz ist das immer wieder, also gibt es Veranstaltungen, wo, wenn man zum Beispiel die Stadtplanung, ein neues Gebiet plant, ja, dann ladet man zum Beispiel die Bevölkerung, die Experten ein, was soll denn auf dem Gebiet passieren? Man macht Zukunftsworkshops, sogenannte Echoräume, und schaut und evaluiert das. Und für dieses Hunziker-Areal, das sind die Gesprächsprotokolle, kam raus, dass dieses Gebiet mehr als Wohnen sein soll, es soll ein Stück Stadtteil sein, ja, es soll ein zukunftsweisender Stadtteil sein, und es soll ein Generationenwohnen stattfinden, ja, es soll ein gemeinschaftliches Wohnen erfolgen und es sollen innovative Grundrisskonzepte auch gedacht werden. Und das Interessante ist, die Schweizer sind extrem konservativ, sage ich Ihnen. Aber was daraus entstanden wurde oder ist, Sie sehen das da, man hat dann mehr oder weniger Nachhaltigkeitsfonds definiert für dieses ganze Gebiet. Das heißt, ein Teil der Rückbewirtschaftung fließt in den Nachhaltigkeitsfonds rein, damit man sich was leisten kann. Und aus dem raus wird die Mobilität abgedeckt, dann hat jede Wohnung einen eigenen Trolley, ein Transportmittel unter Selbstverpflichtung, dass man diesen Nachhaltigkeitsfonds wirklich unterstützt und es gibt auch Sharing-Infrastrukturen. Ich möchte da im Detail nicht auf das eingehen, aber was ich Ihnen auch zeigen möchte, ist, dass wir da neue Wohnformen vorfinden, Wohngemeinschaften, Generationenwohngemeinschaften, wo kleine Wohneinheiten, Sie sehen da, also kleine Wohneinheiten, Single-Wohneinheiten oder Pärchenwohneinheiten mit einem Gemeinschaftsraum in einer Wohngemeinschaft leben. Ja? Das war eine Idee, die man entwickelt hat. Ja, wie man ursprünglich damit gestartet hat mit dem Projekt, hat man gesagt, wer wird denn das haben wollen? Ja? Nur das Interessante ist, dass das ganze Quartier in einem Stück entwickelt wurde. Ja? Also es war ein immenser Zuspruch, also es ist ein Bedarf da, ja, weil die Bevölkerung auch eingebunden wurde, ja, und die Diskussion auch gestartet wurde.
Darf ich mich nochmal kurz?
Ja.
Anhand dieses Beispiels, ich habe es ja erwähnt, dass wir ja die Dichten, die wir sie bei Wienerberger haben, wenn man das sieht und ich habe dein Projekt von Anfang an dabei, es ist natürlich auch ein Ausfluss einer sozialen Situation in einer modernen Stadt, in einer so reichen Stadt wie Zürich, dass viele Singles, ja, viele Freiberufler, AGs suchen natürlich, aber wenn Sie sich das Bild anschauen mit diesen Häusern und die Abstände zwischen den Häusern,
ganz
natürlich unendlich viel soziale Aktivitäten, Werkstätten. Es war faszinierend und ich habe nicht daran geglaubt, dass das kommt. Also wir hätten es, vergleichen Sie das einmal mit Ihrer Wienerberger Siedlung, welche Privilegiertheit,
ja, genau,
das darstellt. Ja? Welche Privilegiertheit das darstellt, welches Glück, und ich kenne mich ja nicht aus, auch ich bin am Dannhof so privilegiert. Das ist unendlich teuer und hat eine super Lage natürlich in Zürich, aber die haben wir natürlich in Wienerberger auch. In den ersten Jahren kann man dort nicht weg, wegen des Autoverkehrs nicht, weil wir in Graz nie eine Planung gehabt haben. Man hat 600 Wohnungen gemacht, zu der man mit einem Nadelöhr hinkommt, nicht? Jetzt hat man zumindest die Straßenbahn und kann sich entscheiden und auch bessere Radwege. Aber ich wollte das nur hinweisen darauf, schauen Sie sich diese großen Häuser an, ja, und schauen Sie sich die Abstände an und schließen Sie zurück,
was auf, Sie für einen Schatz hier
auf Wienerberger.
Ja. Ja. Vollkommen recht. Ja, vollkommen richtig.
Das sind andere Realitäten.
Ja, sind andere Dimensionen.
Ja, aber Sie sehen, ein hochqualitatives, ein hochengagiertes, ja, ein fantastisches Projekt. Ja? Aber,
ja, genau. Und ich zeige Ihnen jetzt dann auch die Infrastruktur. Das Interessante in dem Projekt ist, dass die ganze Gemeinschaft diese Erdgeschosszone bewirtschaftet, weil durch die Refinanzierung dieses Gemeinschaftsvertrages es möglich ist, die ganzen Zusatznutzungen mehr oder weniger auch zu gestalten. Ja, da sind Werkstätten etc. drinnen. Ich zeige Ihnen ein paar Beispiele jetzt. Das sind ein sehr großer Mix von verschiedenartigen Wohnungen. Das sind keine Single-Wohnungen alleine, es sind sehr große Wohnungen, auch Integrationswohnungen drinnen. Also das ist der Wohnungsschlüssel, die Verteilung. Wir haben da sehr viele unterschiedliche Wohnungen vorgefunden. Was das Interessante ist, sind diese Erdgeschosszonen. Da sehen Sie zum Beispiel einen Mobilitätspunkt. Ja? Das sind diese einzelnen Büros, die genutzt werden, eben für die kleinen Unternehmer. Dann haben wir hier auch, das ist auch interessant, wir haben einen Wintergarten, ja, der gemeinschaftlich genutzt wird im Winter. Da stellt man natürlich die subtropischen Pflanzen rein. Ja. Man kann das als Partyraum nutzen. Ja, das ist im Innenbereich. Dann, das Wichtige ist, ist der öffentliche Raum. Ja. Sie sehen, dass wir durch das ganze Gebiet eine urbane Zone haben. Aber Sie sehen, das ist ein Unterschied. Das sind die Maßstäbe. Ja. Aber da kennt man schon vielleicht, was sie für Qualität auch haben. Ja. Und diesen Luxus haben sie natürlich in Zürich immer. Ja. Gut. Ich möchte Ihnen etwas noch auch zeigen, vielleicht ein zweites Projekt, was vielleicht nicht so bekannt ist. Da gibt es ein Genossenschaftsprojekt, das ist das Dreieck in Zürich, das ist ein Gebiet hinter dem Bahnhof. Das war lange Jahre, haben die Riesenprobleme gehabt in diesem Gebiet und da haben sich die Mieterinnen und Mieter und auch die Hauseigentümer zusammengeschlossen und haben versucht, kein Gebäudesanierungskonzept auf die Beine zu stellen, sondern ein Quartiersanierungsprojekt und haben damit einen Verein gegründet, eine Genossenschaft auch gegründet. Und damit haben die auch die Möglichkeit gehabt, diese Förderzusage zu bekommen von den Banken. Ja? Und da sehen Sie die Initiative und die Idee war eigentlich auch wiederum ein Stück Stadt zu bauen, verschiedenartige Nutzungen in dem Gebiet reinzubringen. Ich gehe jetzt da wirklich schnell durch. Das Resultat ist das, dass wir sehr unterschiedliche Nutzungen auch in dem Quartier vorfinden. Natürlich wurde das auch im Bereich Mobilität, im Bereich der nachhaltigen Energieversorgung mehr oder weniger umgearbeitet etc. Aber das Wichtige ist, dass man auch da soziale Infrastrukturen reinbrachte, weil man ein Stück Stadt bauen wollte und umbauen wollte in dem Gebiet. Ja, zum Schluss möchte ich Ihnen etwas mitgeben. Eine Frage? Okay. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch mitgeben, das ist eine Publikation, die ich Ihnen auch empfehlen kann, wo man sieht, dass die Städte einfach nicht, also dass die Bürger und die Stadtverwaltung einfach nicht warten. Sie versuchen einfach die Umgestaltung der Stadt schrittweise anzugehen. Ja? Und das nennt man eben Tactical Urbanism. Ein paar Beispiele, nicht nur international, sondern wir haben in Wien, gab es einen Fonds, dieser sogenannte Kretzel-Oase, das ist, haben Sie vielleicht schon gehört, wo der Bürgermeister oder wo die politische Seite, das muss nicht der Bürgermeister sein, wo die politische Seite und die Verwaltung die Idee hatte, so kleinen Projektfonds auf die Beine zu stellen, wo ein kleines Budget dafür da war, mit 5.000 Euro, um dafür zur Verfügung zu stehen, wenn Ideen in der Nachbarschaft entwickelt werden, wo zum Beispiel Gesellschaften und Communities Ideen entwickeln wollen, ja, und Nutzungen entwickeln wollen für den öffentlichen Raum, wurde das gefördert, punktuell, mit 5.000 Euro. Und ich zeige Ihnen da ein Beispiel von der Hirschengasse, das ist ein Gebiet hier in dem Bereich, da ist der Haus der Meere, ist ungefähr in dem Bereich, und da sind die Bewohnerinnen auf die Idee gekommen, sie wollen einfach die Erdgeschosszone beleben. Ja? Und dann gab es immer die Diskussion, ja, was ist der erste Schritt, wie können wir da hingehen, in was für Richtung können wir gehen. Ja? Und dann haben die Kollegen ein Projekt eingereicht, zwar einen langen Tisch, also die Idee ist einfach das, dass man diesen temporär, diesen Straßenraum schließt und eigentlich einen Tisch reinstellt, wo man eigentlich in zwei Tagen eine Veranstaltung macht, wo man ein Essen kocht, wo man gemeinschaftlich trifft. Ja? Und das ist natürlich ein Grundprinzip der Gemeinschaft. Oder man trifft sich zum Essen und diskutiert über das Gebiet. Ja? Und das wurde einmal gefördert. Und Sie sehen, dass da auch Architekten dahinter waren. Die haben übrigens auch in Graz studiert. Und dort zeige ich Ihnen, natürlich muss man in Wien, Sie sehen schon, das ist nicht so einfach, oder? Wir brauchen einen Einreichplan, wir brauchen eine Genehmigung, wir brauchen eine Baubeschreibung, wir brauchen eine Kostenschätzung etc. Das muss auch die ganzen Genehmigung durch. Sie sehen auch, dass das eingereicht wurde. Wurde zweimal abgelehnt. Ja. Beim dritten Mal hat es dann doch funktioniert, ja, weil es dann Unterstützung gab von politischer Seite auch. Und Sie sehen, dass nur dieser Teil abgesperrt werden konnte. Man wollte ursprünglich das Ganze, aber Sie sehen den Wendebereich, da kann man reinfahren, wenn man merkt, hoppala, da kann man weiterfahren. Aber in der Bereich wurde als Eventzone mehr oder weniger einmal gespielt. Und vor allem, die Leute haben nur die Bewohner in der Nachbarschaft eingeladen. Das war nicht öffentlich. Ja. Das war über einen Tag, war das mehr oder weniger kommissioniert, war das zugelassen und die Leute haben sich getroffen, haben diskutiert. Ja, was können wir machen? Ja, aber das war eigentlich der Kern, die Idee dahinter, nicht einfach nur festzumachen. Ja. Und was war das erste Ergebnis? War, alle gemeinschaftlich haben mehr oder weniger zwei Tage lang gefeiert, ja, also die ganze Nacht durch, ja, haben dann, ich glaube, über 1.000 Euro Strafe gezahlt. Ja. Aber alle gemeinschaftlich, die haben sich das aufgeteilt. Und Sie sehen da das Beispiel, das ist auch in der Nacht aufgenommen worden. Ich glaube, die Polizei war da, die hat auch mitgegessen etc. Was ist aber entstanden? Das Resultat war, das Projekt war vor 5 Jahren. Ja? Jetzt haben die keine Förderung mehr, die machen das jedes Jahr. Ja? Und in der Zwischenzeit wurden aber auch in dieser Hirschengasse, das ist ganz interessant, hat man diese Erdgeschosszonen, die ab und zu leer standen, weil niemand das genutzt hat, ja, hat man die dann plötzlich aufgemacht, weil die Hauseigentümer auch dabei waren. Ja. Da waren junge Designer auch vor Ort und die haben gesagt, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, dass wir irgendwo ein Büro nutzen können, das ist alles viel zu teuer. Ja. Und seit damals sind diese Büroräumlichkeiten ja, genutzt, die Erdgeschosszone, auch mit Fahrradabstellplätzen etc. Also das ist ein extrem interessantes Beispiel, dass die Bürger eigentlich selbst die Erdgeschosszone belebt haben. Ja, das gilt als sehr interessantes und positives Projekt und ging ursprünglich eigentlich aus der Gemeinschaft hervor, vor Ort. Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank, Ernst, für den Blick über die Grenzen und was so passiert und auch für das fast Einhalten der Zeit. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die wir jetzt spontan klären wollen? Wenn nicht, dann danke mal fürs Erste. Ja, nachdem wir jetzt noch einiges gehört haben, was wir für eine tolle Siedlung haben und was es alles so an Möglichkeiten gibt zu tun, wollen wir diesen heutigen Tag eben als Auftakt auch nutzen, um so in unseren eigenen Modernisierungsprozess hineinzugehen. Und vielleicht eine Geschichte, ich habe schon vorher gesagt, wir haben ja dann auch vor, so auch in der Siedlung Veranstaltungen zu machen, also Workshops zu machen. Eine Idee ist so, das auch so bei uns zu machen, so einen langen Tisch, wo wir zusammensetzen und die nächsten Dinge besprechen. Heute aber wollen wir mal Themen sammeln, die für euch, für Sie von Bedeutung, von Interesse sind. Es gibt auf jedem Tisch da hier ein oder zwei Flipchartbögen und Stifte und die Bitte ist, dass ihr jetzt zusammentut, einmal diskutiert, was sind denn die Dinge, die euch denn interessieren, woran wir eigentlich in der Siedlung arbeiten sollen. Jetzt im Sinn von Zufahrtsstraße oder PV-Anlage oder ein größerer Garten oder was auch immer. Irgendwie. Schreibt bitte einfach die Dinge auf, die von euch, und diskutiert zusammen am Tisch, was von euch von Bedeutung ist. Ihr habt dazu eben einerseits mal zum Schreiben mal diese Flipchartbögen. Und wir würden dann bitten, pro Tisch einen oder zwei oder auch alle herauskommen und kurz präsentieren, was denn die Themen sind, die euren Tisch diskutiert und sich das kurz vorstellen, damit wir so ein gemeinsames Bild davon bekommen, was denn die Themen sind. Wir werden es dann verarbeiten und zwar in einem Fragebogen, den wir dann aussenden und an allen Eigentümern zukommen lassen, um herauszufinden, wie wichtig und dringend sind denn diese einzelnen Themen, also sozusagen als Vorbereitung für den nächsten Schritt. Wir haben uns dafür vorgenommen, 20 Minuten, sprich bitte nutzt die Zeit, dreht miteinander, schreibt die Dinge auf, die für euch wichtig sind, spannend sind, die euch aufregen, vielleicht auch irgendwie, sammeln wir einfach mal die Dinge. Wir werden heute nicht die Dinge diskutieren, das machen wir beim nächsten Mal. Wir sammeln erst einmal so um die einzelnen Themen. Zum Schluss haben wir, glaube ich, immer noch auch eine Moderationskarten, sind die auch schon auf den Tischen? Aber nicht? Okay. Zum Präsentieren bitte einfach die wesentlichen Punkte, auf die ihr euch am Tisch einigen könnt, auf die Moderationskarten schreiben. Die Gundula wird das nachher noch verteilen und mit diesen Moderationskarten dann herauskommen, die können wir dann hier auf die Pinnwände pinnen und bitte kurz vorstellen, was, wie gesagt, die Themen sind, die bei euch am Tisch diskutiert worden sind. Ab jetzt, 20 Minuten, möchtest du noch was sagen?
Die Frage ist, ob ihr kurze Pause braucht.
Ja.
Wir sagen, wir machen 10 Minuten Pause und dann hast du Angst, die Leute, keiner davon, gell?
Also Pause im Sinn von hier bleiben.
Ich muss mich verabschieden.
Okay, okay. Gut, dann machen wir das.
Ein paar Worte.
Ja.
Sie wollen noch etwas mitteilen.
Ganz kurz. Wie immer. Ich wollte Ihnen für den Logo die wirkliche Wienerberger Siedlung zur Verfügung stellen.
Okay. Ja.
Und dann für Ihren Prozess. Ja.
Ganz kurz.
Eine Erfahrung. Ja. Wir haben durch das Eisstockschießen am Teich haben sich etwa 10 Familienväter kennengelernt. Und diese 10 Familienväter waren dann per Du, wir haben auch getrunken. Unlängst haben wir die Pergola sanieren müssen, weil sie vermorscht war. Da sind wieder 3, 4 dazugekommen in Gemeinschaftsarbeit. Mit diesem Stock kann man eine Siedlungsgemeinschaft steuern. Nur zum Gruppendynamischen.
Also wichtig ist, dass sich so Leute zusammenfinden und so gemeinsam so dafür sorgen, dass man so eine Community aufbauen, die dafür sorgt, dass man so in die Umsetzung auch kommen. Weil natürlich wollen wir nicht nur so uns Gedanken über die Planung machen, sondern auch in die Umsetzung kommen. Okay, machen wir kurze Pause. Bitte, bitte, bitte da bleiben. Ja, wirklich, wir brauchen eure Inputs für den weiteren Prozess. Ja, und wir treffen uns hier wieder in um
10 nach 8.
Also kurz austreten, kurze frische Luft holen und dann wieder reinkommen. Danke. Auf jeden Fall. Du musst es fotografieren.
Ein
Wir wissen, was du trinkst. Ich weiß es schon.
Danke.
Und wie bei deinen Präsentationen?
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Sorry, das ist Ihre Kollegen. Das ist echt schon lang und die Luft ist auch schön gewesen.
Gut, dass wir aufmerksam machen.
Jetzt haben Sie ja schief gemacht.
Ja, das haben wir
schief gemacht. Aber das ist ein Abend an Land.
Ja, genau.
Ich bin nicht mehr.